Der deutsche Arbeitsmarkt wird sicherlich nicht besser. Fachkräfte sind mobil, insbesondere Spezialisten sind mobil und können oft die Konditionen vorgeben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des RSM Ebner Stolz Mittelstandstalks. In diesem Podcast geht es um Themen, die mittelständische Unternehmen bewegen. Mein Name ist Esra Laubach, ich bin Redakteurin bei FAZ Business Media. Heute widmen wir uns einem Thema, das seit mehreren Jahren immer stärker in die Arbeitswelt gedrungen ist. Es geht um Fachkräfte aus dem Ausland. Sind sie wirklich eine neue Chance in Zeiten des Fachkräftemangels oder vielleicht doch eher ein Regulierungslabyrinth? Wir klären heute, warum International Remote Hire längst Mittelstandsrealität ist, welche Compliance-Fallen wirklich wehtun und wie Sie Ihr Unternehmen souverän durch die Regulatorik manövrieren. Dazu spreche ich heute mit Sten Günsel. Er ist Rechtsanwalt, Steuerberater und Fachberater für internationales Steuerrecht sowie Partner bei RSM Ebner Stolz und leitet den Bereich Global Mobility. Hallo Sten, herzlich willkommen.
Hallo Esra, es freut mich sehr, dass wir heute über dieses wirklich spannende Thema sprechen können.
Ich freue mich, dass du heute Zeit für uns gefunden hast. Denn es gibt ja zwei Richtungen, aus welchen man das Thema heute betrachten kann. Zum einen das Entsenden ins Ausland, nenne ich es jetzt mal. Das machen ja mittlerweile viele Unternehmen, indem sie die sogenannte Workation anbieten. Zum anderen das Anstellen aus dem Ausland. Viele Unternehmen suchen ja derzeit händeringend nach qualifizierten Fachkräften und behelfen sich auch damit, im Ausland wohnenden Mitarbeitenden, etwa in Indien oder auch in Polen, hat man das jetzt immer häufiger, eine permanente Anstellung zu geben. Das sind aber ja eigentlich zwei Paar Stiefel. Kannst du diese beiden Arten für uns kurz und knapp mal differenzieren?
Ja, sehr gerne. Du hast völlig recht. Man muss sehr genau hinschauen und muss sich selber die Frage stellen, rede ich über ein temporäres Szenario? Wir nennen das Neudeutsch gerne Workation. Der Begriff der Entsendung wird gar nicht mehr so häufig verwendet. Warum? Oft geht der Wunsch vom Mitarbeiter aus. Aber das entscheidende Kriterium ist, es ist zeitlich befristet. Sei es 14 Tage, sei es 4 Wochen, sei es 3-mal im Jahr, aber im Kern bleibt es beim Wohnen in Deutschland, Arbeiten in Deutschland. Und davon ganz streng zu trennen ist der Fall, ich stelle einen Mitarbeiter im Ausland permanent an. Das heißt jetzt nicht, dass er nicht ab und an mal nach Deutschland kommt, aber er lebt und arbeitet grundsätzlich im Ausland. Ob ich ihn jetzt anstelle oder ob mein Mitarbeiter ins Ausland umzieht, spielt jetzt dabei keine Rolle. Also der Zeitfaktor, die Dauerhaftigkeit unterscheidet die beiden Szenarien.
Okay, und wir konzentrieren uns heute auf die permanente Anstellung, richtig?
Ja, genau, weil wir auch festgestellt haben, die Fallzahl explodiert. Du hast schon ein paar Gründe genannt. Es ist immer schwerer, Mitarbeiter in Deutschland zu finden. Wir erleben aber auch, dass es immer mehr Mitarbeiter wieder ins Ausland zieht. Ja, aus verschiedensten Gründen können wir gerne drüber sprechen, ist aber, glaube ich, gar nicht entscheidend. Entscheidend ist oft die Nachricht, der Mitarbeiter möchte weiter seinen Job ausüben und auch der Arbeitgeber kommt mit der Nachricht, ich möchte diese Person behalten, ich brauche diese Person. Und für mich ist es völlig okay, wenn er remote arbeitet.
Mhm. Was sind denn weitere Hauptgründe, Mitarbeitende dauerhaft im Ausland anzustellen? Und ich meine auch einen wichtigen Zusammenhang zu Corona in Erinnerung zu haben. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, Corona ist in diesem Zusammenhang schlicht ein Katalysator. Wenn wir mal eine gemeinsame kleine Rückblende machen, ist es uns, glaube ich, allen recht schwer gefallen, die Vorstellung, die Mitarbeiter kommen eigentlich gar nicht mehr ins Büro oder in die Fabrikhalle, sondern sie arbeiten von unterwegs. Wir waren das gewöhnt bei Technikern, Vertrieblern etc. Aber dass man so seinen klassischen Job von einem beliebigen Punkt auf der Erde, solange wie es eine gute Internetverbindung gibt, durchführen. Daran haben wir uns hart, aber schnell dank Corona dran gewöhnt. Und das ist hängen geblieben. Ja, es ist hängen geblieben, dass für viele Jobs es gar nicht notwendig ist, jeden Tag ins Büro zu kommen. Und ob ich den Job jetzt 30 Kilometer vom Arbeitsplatz entfernt in Deutschland ausübe oder über die Grenze gehe in den Nachbarländern oder sogar von einem anderen Kontinent, da haben wir uns ganz schnell dran gewöhnt, dass es geht. Ja, das heißt, es ist so eine Erwartungshaltung entstanden. Ja, dann arbeite doch von da, wo du dich einstöpseln kannst und deinen Job machen kannst. Das heißt, die Einstiegshürde ist sehr niedrig geworden und wir haben es natürlich auch flächendeckend gesehen im Rahmen von Corona. Ja. Und der Trend ist auch nicht mehr aufzuhalten.
Mhm. Glaubst du, es ist ein Wettbewerbsvorteil für Unternehmen, dass sie Talente nicht mehr umziehen müssen, sondern auch selbst aus dem Ausland für ein deutsches Unternehmen arbeiten können?
Ja, also klares Ja, wobei ich gar nicht mal sagen würde, es ist ein Wettbewerbsvorteil. Es ist eher andersrum, wenn ich mich diesem Thema nicht stelle, verliere ich gegenüber anderen, die dieses Instrument entweder bewusst oder unbewusst einsetzen. Ja, also es gibt eine ganz klare Erwartungshaltung von Mitarbeitern, Kandidaten, dass sowas doch möglich sein muss. Und wenn ich das grundsätzlich ausschließe, verliere ich einen Teil dieser Kandidaten. Also ich komme gar nicht mehr mit denen ins Gespräch.
Lass uns doch mal gemeinsam auf die Perspektive der Unternehmen gucken. Welche Optionen haben denn deutsche Unternehmen, Mitarbeitende dauerhaft aus dem Ausland zu beschäftigen?
Ja, die Antwort ist zunächst mal ganz simpel. Und sie wird dann relativ schnell sehr technisch. Ich versuche erstmal einen kleinen Einstieg. Es gibt zunächst mal keine rechtliche Hürde per se, einen Mitarbeiter nicht im Ausland anzustellen. Also ich kann ihm einen Vertrag geben, kann da reinschreiben, du arbeitest bitte für mich von deinem Wohnsitz in Warschau, in Mumbai, wo auch immer. Da muss ich auch niemanden fragen an der Stelle. Das klingt jetzt aber natürlich ein bisschen einfacher, als es nachher tatsächlich ist. Du hattest vorhin das Wort Labyrinth schon mal benutzt. Ich bin dann sehr schnell in technischen Details. Und das führt dann dazu, dass man grob vier Gruppen oder vier Optionen clustern kann. Über die erste haben wir gerade so ein bisschen flapsig gesprochen. Ich gebe ihm einen Vertrag. Was meine ich damit? Er bekommt einen deutschen Anstellungsvertrag. Und da steht halt drin, Arbeitsort ist im Ausland. Die zweite Option ist eine Abwandlung davon. Auch das können wir aus Deutschland. Nicht in jedem Falle muss ich den Mitarbeiter arbeitsrechtlich anstellen. Ich kann natürlich auch prüfen, ob ich nicht eine Selbstständigkeit vereinbare, sprich, der Mitarbeiter wird nicht angestellt, sondern er ist ein Dienstleister, er hat sein eigenes Business im Ausland und man schließt einen klassischen Dienstleistungsvertrag. Auch das ist überhaupt nicht anders als auch in Deutschland. Wir kommen wahrscheinlich noch nachher ein bisschen auf die Fallstricke. Stichwort Scheinselbstständigkeit ist sicherlich jedem in Deutschland geläufig. Diese Themen gibt's im Ausland mehr oder weniger ausgeprägt genauso. Neben diesen beiden Varianten, wo ich also einen direkten Vertrag abschließe, kann ich jemanden Dritten dazwischen schalten. Also ich kann schauen, gibt es, weil ich Teil einer Gruppe bin, vielleicht eine Gruppengesellschaft in dem Land, wo auch der Kandidat sich befindet, und ich organisiere dann, dass der Mitarbeiter seinen Vertrag mit dieser lokalen Gruppengesellschaft bekommt. Oder, und das ist die große Welle, die gerade läuft, ich schalte einen Dienstleister dazwischen. Ein Dienstleister, der den Mitarbeiter für mich anstellt. Ich werfe gleich mal das Stichwort, unter dem das gerade diskutiert wird, in den Raum: Employer of Record. Das ist ein Unternehmen, an dem bin ich nicht beteiligt, es ist nicht mit mir verbunden, ist ein klassischer Dienstleister. Und dieser Dienstleister stellt diesen Mitarbeiter für mich an. Das sind grob gesagt die vier Optionen. Alle vier stehen zur Verfügung rund um den Globus, haben aber je nach Land, über das wir dann sprechen, schon ihre Besonderheiten. Und es ist jetzt nicht so einfach zu sagen, eine der vier ist die beste oder das ist die richtige Variante, sondern man muss hinschauen.
Kannst du uns denn aus deiner täglichen Praxis, ich meine, du machst das ja jetzt auch schon ein paar Jahre, Beispiele geben oder mal einen Einblick geben, welche Art der Anstellung gab es denn in den Jahren vor Corona am häufigsten und wie hat sich das verändert? Du hast vorhin schon so ein bisschen angedeutet, es gibt jetzt eine Welle in Richtung Employer of Records, aber vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr Details zur Veränderung uns geben.
Ja. Also man war vor Corona sehr zurückhaltend mit der Anstellung von Mitarbeitern über die Grenze. Was wir relativ oft gesehen haben, waren klassische Dienstleistungsverträge, also gerade keine Anstellung, sondern die Mitarbeiter hatten ihr eigenes Business in ihrem Heimatland, haben einen Dienstleistungsvertrag abgeschlossen und haben dann eine entsprechende Rechnung gestellt. Das gab es schon immer und dann war man auch schon immer in der Diskussion, ist das tatsächlich eine echte Selbstständigkeit oder ist es vielleicht doch eine versteckte Anstellung? Neu ist tatsächlich die Überlegung, dass man sagt, nein, wir wollen uns auf diese Ebene gar nicht erst begeben. Also uns ist das Risiko einer Scheinselbstständigkeit im Ausland viel zu hoch. Wir beauftragen einen Dienstleister. So, und da ist eine unheimliche Dynamik reingekommen, dank eines Modells aus den USA. In den USA ist der Employer of Record gesetzlich tatsächlich geregelt. Man kann sich das relativ einfach vorstellen. Das hat mit der Pandemie gar nichts zu tun, sondern die USA wollten ein investorfreundliches Umfeld für die USA entwickeln. Wir wissen alle, es gibt eine Vielzahl von Bundesstaaten in den USA. Also wenn man das mal so ein bisschen flapsig vergleicht, ist es auch nichts anderes als eine Vielzahl europäischer Länder. Jeder dieser Bundesstaaten hat so seine eigenen Besonderheiten. Und man wollte Start-ups ein schnelles Wachstum ermöglichen. Und damit diese Start-ups sehr schnell wachsen können, hat man gesagt, wir teilen den Arbeitgeber. Also etwas, was für uns völlig unvorstellbar war. Ja, das hat sich kein Mensch bei uns vorstellen können, dass es so ein rechtliches Konzept gibt. In den USA ist das gesetzlich geregelt. Das heißt, ich kann den Arbeitgeber spalten in einen formellen Arbeitgeber, der sich so um die Anstellung kümmert, die Gehaltsabrechnung, ein paar Benefits. Das ist der Employer of Record Dienstleister. Und in einen fachlichen Arbeitgeber. Also denjenigen, für den die Arbeit erbracht wird, der sagt, was er braucht, was er möchte, etc. Und dieses Konzept wurde beschleunigt durch die Pandemie rund um den Globus gejagt, weil man auf einmal festgestellt hat, oh super, das kann ich doch jetzt hier auch anwenden und ich erfülle damit einen Teil meiner Pflichten in dem Land des Mitarbeiters. Vermarktet wird es unter dem Stichwort Employer of Record. Jetzt kommt aber der kleine Pferdefuß. Dieses Konzept ist leider nur in den USA rechtlich geregelt. Es ist in Deutschland nicht geregelt. Es ist in einer Vielzahl europäischer Länder nicht geregelt. Es ist auf vielen anderen Kontinenten nicht geregelt bis heute.
Ich denke, das ist ein guter Punkt, um bisschen tiefer auf die rechtlichen Hürden einzugehen. Du hast vorhin gesagt, es gibt erstmal keine rechtlichen Hürden, um Menschen aus dem Ausland anzustellen. Wenn wir jetzt aber ein bisschen detaillierter da drauf gucken, höre ich da doch schon deutlich was heraus, was du uns jetzt mal ein bisschen genauer erklären solltest.
Ja, genau. Also man steigt da so ein bisschen flapsig ein und denkt, ja, ich gebe dem jetzt einen Vertrag und ich nehme da aus der Schublade meinen klassischen deutschen Vertrag und ich ändere einfach den Arbeitsort und schreibe da rein, der darf das halt von zu Hause aus machen und dann nehme ich noch die Adresse, bleiben wir bei meinem Beispiel, in Warschau oder in Mumbai auf. Ja, so mehr muss ich ja erstmal gar nicht tun. So, aber jetzt geht das Thema eigentlich erst los. Ich habe ein Wahlrecht, welchen Vertrag ich wähle. Also ich kann deutsches Recht wählen, ich kann ausländisches Recht wählen, da macht mir niemand Vorschriften.
Als aber Unternehmen.
Ich ändere ja nichts an dem Fakt, dass der Mitarbeiter in einem anderen Land lebt und arbeitet. Das heißt, ich muss neben dem, was ich da so mir wünsche, ja, das ist ja, ich wünsche mir was, muss ich das lokale Recht beachten. Und hier gibt es ein ganz einfaches Prinzip. Für den Arbeitnehmer wie auch den Arbeitgeber gilt das lokale Recht, solange dieses Recht zwingend ist. Machen wir es ganz simpel. Wir haben in Deutschland eine Regulierung von Urlaubsregelungen, von Arbeitszeit, von Überstunden, von Sonntagsarbeit. All das habe ich in all anderen Ländern auch. Sehr unterschiedlich ausgeprägt. Und nur weil ich dem Mitarbeiter einen Vertrag nach deutschem Recht gebe, heißt das nicht, dass jetzt das lokale Recht nicht gilt. Das heißt, ich habe zwar dort einen Mitarbeiter, aber ich habe es mit ausländischen Regeln zu tun. Und die muss ich einhalten, so sie zwingend sind. Diese Unterscheidung leuchtet ein, wenn man an Urlaub denkt, an Überstunden denkt, an bestimmte Zuschläge denkt. Ja, ich benutze da gern das Beispiel der Schweiz. Auch die Schweiz hat einen Mindestlohn. Allerdings hat die Schweiz diesen Mindestlohn ganz, ganz anders definiert, als wir ihn verstehen. Nämlich als branchenspezifischen, standortgebundenen Durchschnittslohn. Hat mit unserem Verständnis von Mindestlohn nichts zu tun. Und wenn ich diese Regel missachte, habe ich natürlich sofort ein Problem.
Gibt es denn die Möglichkeit, auch eine eigene Auslandsgesellschaft zu gründen, um da vielleicht eine Vereinheitlichung reinzubringen?
Ja, natürlich. Also diese Möglichkeit gab es auch schon vorher. Ich gründe eine entsprechende Landesgesellschaft und stelle den Mitarbeiter dort an. Das klingt aber auch wieder einfacher, als es ist. Wenn wir mit dem Mandanten sprechen, bekommen wir oft zu hören, für einen Mitarbeiter, für zwei Mitarbeiter lohnt sich das doch gar nicht. Warum soll ich da eine Gesellschaft gründen, diese mit Kapital ausstatten, diese mit einer Buchführung ausstatten? Die muss einen Abschluss machen, die unterliegt dem Transparenz- und dem Veröffentlichungsgebot. Das ist doch für wenige Mitarbeiter viel, viel zu teuer. Ja, und genau das ist der Reiz und auch sicherlich eines der Erfolgsgeheimnisse dieses Employer of Record Konzeptes, weil damit scheinbar, ich erkläre gern, warum ich scheinbar sage, dieses Erfordernis entfällt. Ja, ich habe dort ja jemanden und der stellt den für mich an und dann hat der seine Gehaltsabrechnung. Ich zahle Lohnsteuer im Ausland, ich zahle Sozialversicherungsbeiträge im Ausland und damit spare ich mir die eigene Gesellschaft. Ja? Also wenn ich da eine Kosten-Nutzen-Analyse auf den ersten Blick mache, ist die ganz klar, 1, 2, 3 Mitarbeiter, dafür gründe ich keine Gesellschaft. So, das ist etwas, das wird jeder unterschreiben. Jetzt kommt aber ein weiteres Aber. Ich muss mir dann schon nochmal sehr genau anschauen, was tun die Mitarbeiter in dem Land. Und hier kann man unterscheiden, erstmal relativ simpel, unterstützen die intern und treten im lokalen Markt eigentlich gar nicht in Erscheinung. Also ich habe eine super Office-Kraft und die arbeitet von Polen aus und arbeitet halt dem deutschen Team zu. Ja, das sieht man in Polen gar nicht. Oder habe ich einen Mitarbeiter, der den lokalen Markt beackert und dort auch im lokalen Markt auftritt. Und sobald ich ein lokales Auftreten im Markt habe, stößt das Employer of Record-Szenario an Grenzen, weil ich muss jetzt die Frage beantworten, darf ich das denn einfach, ohne eine lokale Registrierung vorzunehmen? Und hier muss man jetzt unterscheiden, innerhalb der EU ist das alles von der Dienstleistungsfreiheit abgedeckt. Also die Hürde ist nicht so sehr hoch. Ja. Sobald ich die EU verlasse, habe ich wieder mit ausländischem Recht zu tun. Und wenn das ausländische Recht vorschreibt, du darfst Geschäft, also im Geschäft auftreten, nur wenn du dich lokal registrierst, dann komme ich um die Gründung einer Gesellschaft gar nicht drumherum und Employer of Record hilft mir gar nicht weiter. Ich habe dann zwar einen Mitarbeiter, ich verstoße trotzdem gegen die Vorschriften.
Höre ich daraus, dass das Modell Employer of Record nicht deine erste Präferenz ist, wenn man Personen im Ausland anstellen möchte?
Ja, das kann man so bezeichnen, aber auch da habe ich eine kleine Reise für mich selber durchgemacht. Als ich das erste Mal gesehen habe, war ich völlig erstaunt und habe gedacht, ja, kreative Idee, kann man mal drüber nachdenken. Dann kam die Phase, wo wir das als Berater mehr oder weniger abgelehnt haben, als zu intransparent, als nicht ausreichend ausgereiftes Modell. Wir haben dann aber gelernt, es werden berechtigte Bedürfnisse erfüllt. Nämlich, ich kriege sehr schnell einen Mitarbeiter arbeitsrechtlich angebunden. Ich habe jemanden vor Ort, der sich darum kümmert. Es wird in dem Land die Lohnsteuer, die Sozialversicherung abgeführt. Alles völlig berechtigte Bedürfnisse, die in den anderen Szenarien zwar auch erfüllbar sind, aber mit ein bisschen mehr Aufwand. Und deshalb sagen wir heute, es ist oft die beste der schlechten Lösungen. Was will ich damit sagen? Es gibt nach wie vor keine perfekte Lösung für das Hiring im Ausland. Wir wünschen uns die alle. Es gibt auch ein paar Bestrebungen, wie man das machen kann. Aber Stand heute muss man sagen, wir leben da noch rechtlich in der alten Welt. Es gibt noch nicht das Konzept, wie ich das ohne große bürokratische Hürden hinbekomme. So, und wenn ich keine vernünftige, perfekte Lösung habe, sondern nur schlechte, weil sie alle irgendeinen Pferdefuß haben, dann ist das oft die beste der schlechten Lösungen. Heißt, wir geben das inzwischen auch in Einzelfällen frei, wenn man dann uns danach fragen. Das haben wir früher nicht gemacht. Wir weisen aber hin, welche Punkte dennoch zu beobachten, also zu beachten sind. Ja, also wir sagen, macht es oder könnt ihr machen, aber behaltet bitte ein paar andere Themen im Auge, die dieses Szenario nicht adressiert.
Okay, du hast gerade ein ganz wichtiges Schlagwort genannt. Und zwar bürokratische Hürden. Ich glaube, dass das ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren wird. Daher würde ich mit dir mal versuchen, möglichst konkret in einen Fall einzusteigen. Was gilt denn grundlegend zu beachten, wenn ich Mitarbeiter im Ausland einstellen möchte? Kannst du uns da vielleicht eine Art Leitfaden geben?
Ja, gerne. Also bevor ich mich sozusagen für eines der verfügbaren vier Szenarien, über die wir ja am Anfang gesprochen haben, rede, und wir haben ja jetzt auch schon mitgenommen, keines davon ist wirklich perfekt, sondern die haben alle mehr oder weniger einen Pferdefuß, muss ich mir über zwei Dinge Gedanken machen. Erstens, und das gilt fast ausnahmslos, es sei denn, der Mitarbeiter reist sehr viel über die Grenze, ich habe es mit ausländischem Sozialversicherungsrecht zu tun. Also es geht gar nicht so sehr um das Steuerrecht, sondern eine Falle, in die gerne getappt wird, ist, dass ich die Sozialversicherung nicht ernst nehme. Entweder, weil ich glaube, die Leute sind im deutschen Sozialversicherungssystem, weil sie einen Vertrag mit Deutschland haben und dabei völlig ignoriere, dass es darauf überhaupt nicht ankommt, sondern darauf, wo der Mitarbeiter lebt und arbeitet. Ja, also ich kann mir das gar nicht auswählen, sondern der Fakt, dass ich den im Ausland anstelle, führt erstmal dazu, dass ich die ausländische Sozialversicherung einhalten muss. Ja. Und die ist oft ganz anders gestrickt als die deutsche. Also es wird gerne mal über die deutsche Sozialversicherung geschimpft. Wir erleben aber, wenn man das mit anderen Modellen vergleicht, dass dann auf einmal so ein bisschen die Lampen angehen. Ja, so schlecht ist das System ja gar nicht, weil wir haben eine gleiche Lastenverteilung, 50-50. Das ist in vielen anderen Ländern dieser Welt nicht der Fall. Es gibt eine ganz klare Tendenz, dass in den meisten anderen Ländern die Arbeitgeberbeiträge wesentlich höher sind als die Arbeitnehmerbeiträge. Und es gibt in vielen Ländern dieser Welt keine Beitragsbemessungsgrenzen. Das heißt, die schlichte Entscheidung, ich habe dann ganz tollen Kandidaten in Tschechien, in der Schweiz, in Frankreich, bleiben wir beim Beispiel Frankreich, heißt im Klartext, der Mitarbeiter ist im Durchschnitt 30-50% teurer als ein vergleichbarer Mitarbeiter in Deutschland. Und das liegt an den Arbeitgebersozialabgaben. Das heißt, bevor ich diese Entscheidung überhaupt treffe, sollte ich mir mal anschauen, was mich das nicht administrativ, sondern kostenseitig eigentlich kostet. Ja. Die administrative Seite, die kommt dann on top. Also wenn ich mit ausländischer Sozialversicherung zu tun habe, heißt das, ich muss entweder den Employer of Record Dienstleister bezahlen oder ich habe eine lokale Gesellschaft, aber die muss ich erstmal haben. Oder ich stelle ihn direkt an, beauftrage einen Dienstleister, mich im Ausland, mich heißt hier den Arbeitgeber sozialversicherungsrechtlich zu registrieren und eine Gehaltsabrechnung zu fahren, neben der deutschen Gehaltsabrechnung. Das heißt, ich muss erstmal klären, was mich das eigentlich monatlich an Beiträgen kostet. Und zweitens habe ich eine zusätzliche administrative Ebene, die Zeit und Geld kostet. Ja, insofern ist meine erste Empfehlung immer erstmal, schaut euch bitte die Sozialversicherung an. Das zweite Thema hatten wir auch schon angesprochen. Schaut euch an, was der Mitarbeiter tut. Ist er intern tätig? Brauche ich da gar nicht so sehr weiter drüber nachdenken. Tritt er im lokalen Markt auf? Muss ich die Frage beantworten, ob ich nicht doch eine irgendwie geartete handelsrechtliche Genehmigung, Registrierung brauche? Und die funktioniert im Employer of Record Szenario nicht. Also das kann der nicht übernehmen und das übernimmt der auch nicht. Ja, deshalb sehen wir bei den Employer of Record Dienstleistern im Regelfall diese remote intern arbeitenden Mitarbeiter. Ja. Wenn ich die beiden Hürden gemeistert habe, dann komme ich ins Steuerrecht. Im Steuerrecht reden wir jetzt nicht über die Lohnsteuer, die haben wir ja im Griff. Ich rede jetzt über die Ertragssteuer. Das heißt, ich muss mir jetzt anschauen, führt das Arbeiten eines Mitarbeiters im anderen Land für mich als Arbeitgeber, als Auftraggeber dazu, dass ich jetzt dort auf einmal Ertragssteuern zahlen muss. Und auch hier ist es so, das passiert deutlich schneller, als wir uns das aus deutscher Sicht vorstellen können. Machen wir auch hier ein konkretes Beispiel. Indien, China, also es sind typischerweise asiatische Länder, die kennen die sogenannte Dienstleistungsbetriebsstätte und da reicht es, dass ich einen Mitarbeiter dort sitzen habe, der von zu Hause aus Mumbai, aus Shanghai heraus remote arbeitet, dass ich mich ertragssteuerlich als deutsche Firma dort registrieren lassen muss und Körperschaftssteuer zahlen muss. Das ist etwas, was wir so gar nicht kennen. Ja, wir kennen das beim Vertriebler, wir kennen das Büro als Anknüpfungspunkt. Das heißt auch hier, ich habe es auf einmal mit einem ganz anderen regulatorischen Umfeld zu tun und komme relativ schnell in Themen, die ich eigentlich gar nicht möchte. Ja, also im Normalfall sagt uns der Arbeitgeber, ich möchte ihn gern anstellen, aber eine Betriebsstätte mit Körperschaftssteuer, die will ich nicht haben. So, und wenn ich diese drei Baustellen abgeklappert habe, dann habe ich eigentlich 90% der Arbeit getan und dann kann ich mir Gedanken machen, wie sieht eigentlich der Arbeitsvertrag aus? Ja, also interessanterweise kommt sozusagen die Frage, die bei uns aufschlägt, wie stelle ich den denn an am besten rechtlich? Die kommt eigentlich ganz zum Schluss, wenn ich nämlich die anderen drei Punkte bearbeitet habe und beantwortet habe. Und das ist für viele eine Überraschung.
Bei mir leuchtet gerade imaginär eine rote Lampe im Kopf, wenn ich Steuern höre, auch Ertragssteuer, worüber man im ersten Moment vielleicht auch gar nicht nachgedacht hat, oder das Thema Sozialversicherung. Meine Compliance-Lampe leuchtet. Was gilt es im Bereich Compliance zu beachten? Ich glaube, da gibt's einige Hürden, aber das ist natürlich mein laienhaftes Gefühl, das da jetzt zum Vorschein kommt. Bring mir doch mal bitte ein bisschen Substanz rein.
Ja, sehr gerne. Also all diese Punkte, über die wir gerade gesprochen haben, kann man unter dem Dach der Compliance fassen. Ja, also Compliance heißt ja erstmal nur, ich halte mich an die Regeln. Mal ein bisschen neudeutsch gesagt. Hier sind die Unternehmen, wenn man ein bisschen näher hinschaut, unterschiedlich aufgestellt. Also es gibt Unternehmen, die sind ganz, ganz strikt und gehen mit der Vorgabe rein, wir machen das aber nur, wenn wir 100% compliant sind. Das führt in der Praxis oft dazu, dass diese Szenarien nicht umsetzbar sind. Es sei denn, ich gründe dann tatsächlich in dem Land eine Gesellschaft. Das heißt, ich muss da so viel Substanz nachher aufbauen, dass sich das lohnt. So mal zu starten mit, wir probieren es mal mit einem Mitarbeiter und dann gucken wir, wie das funktioniert. Dann bin ich schon, wenn ich die Compliance ernst nehme, schon in der Non-Compliance. Sehr schnell. Es gibt Unternehmen, die sind ich will jetzt nicht sagen illegal unterwegs, aber die machen so ein Trial and Error und sagen, okay, wir schauen uns das jetzt mal an, wir testen das mal. Da führt man dann schnell Diskussionen, nicht so sehr über die Regeln, sondern über die Frage, ja, werden die Regeln denn eigentlich auch in dem Land durchgesetzt? Also wir haben momentan eine Praxis, wo, wenn man näher hinschaut, man feststellt, naja, so 100% korrekt ist das alles nicht. Aber es interessiert in dem Land niemanden. Neudeutsch, es passiert nichts. Ja. Das heißt, man führt dann sehr schnell eine Diskussion, wie groß ist das Aufdeckungsrisiko, welche potenziellen Strafen gibt es, etc. Da kann man eine Meinung zu haben. Ich halte das für eine völlig legitime Diskussion. Man muss ja wissen, worüber man redet. Und sagen wir mal, gerade in diesen Startphasen, ich schaue mal, ob der Mitarbeiter passt. Ich schaue mal, ob ich in dem Markt Fuß fassen kann. Sind diese Szenarien völlig berechtigt? Und wenn es halt kein perfektes Instrument gibt, von Anfang an 100% compliant zu sein, kann man bestimmte Risiken eingehen. Aber es ist tatsächlich eine Frage der Compliance-Kultur des Arbeitgebers an der Stelle. Also wie ernst muss ich jetzt jede Detailvorschrift nehmen, wissend, dass wir halt nicht nur in Deutschland viel, viel Bürokratie haben. Viel, viel spannender ist die Frage, was passiert eigentlich, wenn ich sie mal nicht 100% erfülle.
Kannst du die Frage denn direkt beantworten?
Ja, aber man kann sie jetzt nicht pauschal beantworten, sondern man kann sie so beantworten, dass man sagt, hier muss man hinschauen. Ja, also es gibt Länder, und ich nenne jetzt wieder Namen, ohne dass ich jetzt sage, das ist gut oder schlecht. Schauen wir über die Grenze Richtung Belgien. Wir wissen, die Behörden sind extrem gut aufgestellt. Die kriegen diese Fälle sehr schnell mit. Die gehen diesen Fällen nach. Das heißt, bei Belgien muss man ganz klar sagen, nehmt das bitte ernst von Tag 1 an. Die Schweiz ist in bestimmten Bereichen, gerade was so die Anstellung von Mitarbeitern über die Grenze anbelangt, relativ ähnlich. Also auch die nehmen die Vorschriften sehr ernst, sie schauen hin. Der Unterschied zu Belgien ist, in Belgien kriegt man einen relativ schnellen Strafzettel. In der Schweiz kriegt man eine Anhörung und redet mit denen. Das Ergebnis ist das gleiche, man muss die Vorschriften einhalten, man kommt da nur ein bisschen anders hin. Ja. Wenn ich jetzt in andere Länder schaue, insbesondere in Richtung Osteuropa, insbesondere in Richtung Asien, dann stellen wir fest, dass die Behörden gar nicht in der Lage sind, jedem dieser Fälle nachzugehen. Das heißt, es gibt eine viel größere Toleranz dieser nicht ganz sauberen Setups. Ja? Die sind einfach happy, dass die Mitarbeiter angemeldet sind, Lohnsteuer abgeführt wird, Sozialversicherung abgeführt wird und interessieren sich für die anderen Themen nicht so sehr. Es gibt zum Teil auch gar nicht so hohe Strafen oder die Strafe ist dann halt 500 Euro. Ja, also wo man dann relativ schnell zum Ergebnis kommt, naja, aus Business-Gesichtspunkten muss ich manchmal bestimmte Risiken eingehen und ich kann sie auch eingehen. Was wir in diesen Fällen immer empfehlen, ist, das aktuell zu prüfen, das ändert sich auch gerne. Ja, also es ist jetzt nicht so, wenn ich einmal ein Land geklustert habe, das ist dann die nächsten 5 Jahre so. Man muss da ein bisschen hinschauen, tut sich dort was, passiert in dem Land was. Wir haben das in Rumänien gesehen. Da sind sehr, sehr viele ITler remote tätig. Gibt es eine sehr große Anzahl an Selbstständigen. Das ist dort einfach gängig. Und dann gibt es immer mal eine Welle, wo diese Selbstständigkeit unter dem Stichwort Scheinselbstständigkeit attackiert wird. So, die letzten 2 Wellen sind dann jeweils parlamentarisch getötet worden. Warum? Auch hier, das ist kein Geheimnis, weil viele Parlamentarier das selber auch einsetzen und gar kein Interesse daran hatten, das tatsächlich zu bereinigen. Ja, kleine Anekdote am Rande. Ich möchte niemandem zu nahe treten. Das ist einfach das, was wir beobachten an der Stelle. Und darüber muss man reden, das muss man einpreisen bei der Entscheidung.
Mhm. Wie kann ich denn sicherstellen, dass ich allen Compliance-Anforderungen auch wirklich gerecht werde?
Die ganz klare Antwort ist, also das ist ein frommes Ziel und ein Wunsch. Ob das wirklich immer gelingt, würde ich jetzt mal ein ganz dickes Fragezeichen dran machen. Ich gebe gern die Empfehlung aus, nehmt die wesentlichen Compliance-Vorschriften ernst. Ja, und das sind die, also macht euch Gedanken zur Sozialversicherung, nehmt die Steuern, nicht nur die Lohnsteuer, die Einkommensteuer, nehmt die Ertragssteuer ernst und nehmt das Gewerberecht ernst. Gewerberecht heißt, darf ich in dem Land denn eigentlich wenn ich dort offen auftrete, also ich schaue mir immer gerne die Internetseite an. Und dann steht da ja immer, wir haben Mitarbeiter in 100 Ländern und dann kann man da auch noch raufklicken, ja. Und dann schaut man, ah, okay, die haben dort einen wunderbaren Vertriebler in Indien, aber es gibt überhaupt gar keine Gesellschaft, gar keinen Registereintrag in Indien, ja. Dann weiß ich schon, also das ist ein offenkundiger Compliance-Verstoß, den sollte man bereinigen, ja. Wenn ich gar keinen Mitarbeiter auf der Webseite finde, ich habe aber welche, dann ist das für mich immer ein ganz klares Indiz, das sind Leute, die arbeiten intern zu. Ja, dann muss ich mir anschauen, wird für den Mitarbeiter Lohnsteuer gezahlt, wird für den Sozialversicherungsabgaben gezahlt und dann habe ich die wesentlichen Compliance-Themen eigentlich auch im Griff. Ja. Mhm.
Sind sich denn Unternehmen darüber bewusst, wie komplex dieser Prozess dann doch ist?
Tendenz steigend. Also wir hatten eine Zeit lang eine weit verbreitete Naivität. Die ist getriggert worden, weil man das natürlich eigentlich gar nicht hören wollte, weil man gesehen hat, auch auf Social Media funktioniert ja. Und weil die Dienstleister, und das ist meine Kritik an den Employer of Record Modellen und Dienstleistern, darüber nicht reden, sondern die treten auf, also wenn man da auf die Webseiten geht, wir stellen eure Person an, es ist euer Mitarbeiter, wir kümmern uns um alle Formalien und damit ist die Welt in Ordnung. Das heißt, dort wird ein Bild vermittelt, was korrekt ist in Bezug auf das Thema Lohnsteuer, Sozialversicherung, vielleicht gibt es auch ein paar Goodies, die ich nach Landesrecht gewähren muss, eine betriebliche Altersversorgung etc. Sie schweigen aber und blenden aus die Themen Ertragssteuerrisiko, gewerberechtliche Risiken, darf ich denn da dann eigentlich Business machen? Und wenn man mit den Anbietern darüber redet, dann sind einige, wo sie dann relativ offen sagen, ja, dafür sind wir nicht zuständig, ist euer Compliance-Risiko, das entscheidet ihr mal bitte selbst. Es gibt ein paar schwarze Schafe, die sagen, diese Themen gibt's nicht. Es gibt auch ein paar, die sagen, kein Problem, wir versichern euch das. Da wird's dann für mich grenzwertig. Weil das ist nichts anderes, als wenn ich sage, du darfst gern zu schnell fahren, wenn der Strafzettel kommt, zahle ich ihn dir. Aus Firmensicht auf den ersten Blick hochattraktiv, weil ich kein finanzielles Risiko habe, aus Compliance-Gesichtspunkten ein eklatanter Verstoß. Ich bin dann auch relativ schnell in der strafrechtlichen Ecke, weil ich mache das ja dann bewusst mit Vorsatz.
Welche Unterschiede im Thema Compliance gibt es denn zwischen der Direktanstellung und dem Employer of Records System?
Ja, also bei der Direktanstellung ist allen Beteiligten klar, ich muss mich da selber drum kümmern. Wenn ich den Mitarbeiter im Ausland anstelle, muss ich im Regelfall einen Dienstleister, oft einen Berater, es gibt manchmal auch einfach Accounting, Payroll Service Provider, die setzen einfach die Abrechnung für mich um, die melden mich da an, die übernehmen die Abrechnung. Aber es ist allen Beteiligten klar, es ist mein Mitarbeiter, da ist kein Dritter beteiligt. Beim Employer of Record, wenn ich den Dienstleister dazwischen schalte, dann übernimmt der bestimmte Pflichten für mich, nämlich die Lohnsteuer, die Sozialversicherung. Dafür habe ich dann aber versteckt ein paar andere Themen, nämlich bin ich eigentlich ertragssteuerlich sauber unterwegs, bin ich gewerberechtlich sauber unterwegs, habe ich sozusagen mal vereinfacht gesprochen eigentlich alle Lizenzen dafür, dass ich mich dort geschäftlich bewege. Der Employer of Record Dienstleister vermittelt gerne mal den Eindruck, da gibt's diese Themen nicht. Wenn man näher hinschaut, ist das oft nur die halbe Wahrheit. Mhm.
Klasse, vielen Dank, dass du nochmal diese Unterscheidung gemacht hast. Ich nehme heute mit, es wird auch für mittelständische Unternehmen in Deutschland zunehmend wichtig, sich auch ganz bewusst mit dem Thema Anstellung von Arbeitnehmern im Ausland zu beschäftigen. Und man hat doch ganz schön verschiedene Optionen, das Ganze anzugehen und umzusetzen. Jetzt vielleicht nochmal auf den Punkt gebracht, lieber Stan. Was sind die Top 3 Must-Dos, bevor ich den ersten Arbeitsvertrag über die Landesgrenzen gebe?
Ja, also Punkt 1, ich muss mich mit dem ausländischen Sozialversicherungsrecht beschäftigen und muss die Frage beantworten, was heißt das für mich? Muss ich mich da registrieren? Übernimmt das der Employer of Record Dienstleister? Und was kostet mich das? Also bitte nicht die deutsche Brille aufsetzen, eine deutsche Kalkulation zugrunde legen, sondern nach ausländischem SV-Recht das Ganze mal durchrechnen. Was heißt denn das? Wenn die Mitarbeiter wünscht dir was spielen, bitte nicht drauf eingehen. Wir haben Fälle, in denen die sagen, gar kein Problem, wir nehmen eine deutsche Anschrift, fällt gar nicht auf. Also schaut euch an, wo wohnt der Mitarbeiter, wo arbeitet er, nehmt das ausländische SV-Recht ernst und rechnet das mal durch. Punkt 1. Punkt 2, reicht eine interne Tätigkeit. Was meine ich damit? Also reicht es, dass der Mitarbeiter mehr oder weniger für den Markt nicht sichtbar von seinem Heimatland aus für mich arbeitet? Oder brauche ich einen Außenauftritt? Wenn ich einen Außenauftritt im lokalen Markt brauche, muss ich die Frage beantworten, brauche ich nicht eine gewerberechtliche Genehmigung, Lizenz, Registrierung? Wie man das Kind nennt, ist völlig egal, aber ich muss mich sozusagen dort transparent als deutsche Firma aufstellen. Da hilft dann der Employer of Record nicht. Da hilft dann die direkte Anstellung auch nicht. Dann muss ich darüber nachdenken, Zweigniederlassung zu gründen, Tochtergesellschaft zu gründen. Punkt 3, der hängt eng damit zusammen. Was will ich eigentlich perspektivisch erreichen? Also will ich einfach nur die besten Kandidaten an Bord haben oder will ich eine echte Business-Substanz in dem Land aufbauen? Wenn ich dann in so einer Testphase bin, dann kann ich mit solchen Szenarien, über die wir gesprochen haben, direkte Anstellung, Employer of Record Dienstleister arbeiten. Wenn ich dort signifikant Business auf Dauer aufbaue, werde ich früher oder später bei der Tochtergesellschaft, bei der Zweigniederlassung landen, weil ich ansonsten mich gar nicht so sauber, also wenn ich wirklich die Compliance ernst nehme, wird da gar kein Weg dran vorbeiführen.
Super, vielen Dank. Du hast das Ohr ja sehr nah am Markt und tauschst dich viel mit Arbeitgebern auch aus. Kannst du uns denn so eine Prognose geben oder vielleicht so eine Art Trend, wie wohin sich der Markt in den nächsten 5 Jahren entwickelt?
Ja, also dieses Thema wird die Arbeitgeber begleiten aus den bereits besprochenen Gründen. Der deutsche Arbeitsmarkt wird sicherlich nicht besser. Fachkräfte sind mobil, insbesondere Spezialisten sind mobil und können oft die Konditionen vorgeben. Ja, also wir sehen ganz oft, das ist die richtige Person und dann sagt die Person, ich mache das aber nur von Spanien aus und ansonsten komme ich nicht. Ja, das heißt, ich muss mich dieser Realität stellen, diese Realität wird bleiben an der Stelle. Es gibt, und da kann ich jeden Arbeitgeber nur ermutigen, Verbandsarbeit ernst zu nehmen. Es gibt zunehmend Druck auf die Gesetzgeber. Wir sehen das in der EU. Es gibt ja die ersten Initiativen, es gibt die ersten Tools. Wenn ich allein an das Sozialversicherungsrecht denke, haben wir ja seit 1,5 Jahren das Instrument der Telearbeit, wie ich das gewünschte Sozialversicherungsergebnis steuern kann. Ja, also da tut sich was. Und die Gesetzgeber sind aufgefordert, haben erkannt, dass es hier mehr zu tun gilt. Ich bin allerdings nicht so sehr optimistisch, dass das schnell geht. Wir erleben das jetzt gerade unter dem Stichwort Körperschaftssteuer, Ertragssteuer. Es gibt Einigkeit, jedenfalls in Europa, dass man diese daraus entstehenden sogenannten Mikrobetriebsstätten nicht möchte. Also machen wir es auch hier wieder plastisch. Ich stelle einen Mitarbeiter an oder erst bei meinem Employer of Record Dienstleister und nach Landesrecht entsteht daraus eine ertragssteuerliche Betriebsstätte wegen einer Person. Ja, da kostet die Verwaltung und zwar nicht nur für den Mandanten, sondern auch für die Finanzverwaltung viel, viel mehr, als da an Steueraufkommen rauskommt. Einer der Gründe, warum die da nicht hinschauen im Moment. Ja. Es gibt Einigkeit, dass man diese Mikrobetriebsstätten nicht möchte. Es gibt aber im Moment überhaupt gar kein gemeinsames Verständnis, wie man dieses Ziel gesetzgeberisch umsetzt. Ja, da werden verschiedene Ansätze diskutiert. Eine zeitliche Bagatellgrenze, eine Bagatellgrenze an Mitarbeiteranzahl, ein Ausgleichsmechanismus, wie man sozusagen Steuervolumen ausgleicht. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die EU ja sowieso nur ein begrenztes Recht hat, im Steuerrecht überhaupt Gesetze auf den Weg zu bringen und dass wir das Einstimmigkeitsprinzip haben, bin ich nicht optimistisch, dass uns das in den nächsten 5 Jahren gelingt, dass da tatsächlich was passiert. Es ist trotzdem notwendig, ja, also dort weiter Druck aufzubauen, ganz klar einzufordern, senkt bitte die bürokratischen Hürden, einigt euch. Ja, es gibt, wie gesagt, im Sozialversicherungsbereich erste erfolgreiche Umsetzungen. Warum soll das im Steuerrecht nicht auch gelingen? Warum soll das im Gewerberecht nicht gelingen? Da ist die EU relativ weit. Da wird es dann schwierig, wenn wir über die EU hinausgehen. Ja, auch da bin ich jetzt nicht sehr optimistisch. Das heißt, es wird weiterhin auch einen Trend geben, dass bestimmte Staaten, aus was für Gründen auch immer, Personalmangel oder weil sie attraktiv sein wollen, im Sinne von Business anziehen, einfach nicht hinschauen. Mhm. Mhm.
Danke, dass du deine Einschätzung auch nochmal mit uns geteilt hast. Ich resümiere jetzt mal und ich resümiere und sage, es bleibt relevant, aber der Druck auf dem regulatorischen Kessel, der wird immer stärker. Das habe ich jetzt von dir noch mitgenommen.
Ja, und auch zu Recht. Also es gibt dieses Bedürfnis, wenn man frei arbeiten kann, warum soll man da Steine in den Weg legen? An der Stelle ist das Konzept der Nationalstaaten im wahrsten Sinne des Wortes überholt.
Mhm. Gut, dass du uns so viele Tipps jetzt mitgegeben hast. Zumindest mal einige Leitplanken, an denen sich die Unternehmen jetzt mal orientieren können. Ich danke dir von Herzen, lieber Sten Günsel, dass du uns im Deep Dive mitgenommen hast rund um dieses Thema Arbeiten aus dem Ausland. Wir sind leider schon am Ende dieser Folge angekommen. Daher auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass Sie uns Ihr Ohr geschenkt haben im RSM Ebner Stolz Mittelstandstalk. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind und bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.